Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Was haben Nackenschmerzen und ein Olympionike miteinander zu tun? Ja, eigentlich ziemlich wenig, außer heute, denn wir haben heute mit Paul Seiringer und André Frühwirth, die beiden Gründer von Styleholz, hier mit dabei. Styleholz, das ist eine sehr, sehr schöne Love-Brand mit sehr, sehr besonderen Produkten. Wir haben sie auch selber hier als Geschenk bekommen. Extrem hochwertig und sie stehen dafür, so ein bisschen 10 Minuten Wellness in den Alltag zu integrieren. Das sind Faszienrollen und verschiedenste andere Produkte, die halt einfach einen Wohlfühlcharakter mit sich bringen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, weil die beiden eben von fern weit weg aus dem tiefen Österreich kommen, aber eine sehr, sehr entspannende und sehr interessante Geschichte eben zu erzählen haben. Es ist ein sehr spannender Weg bei den beiden gewesen, wo es viel und lange darum ging, die richtige Zielgruppe und auch die richtige Ansprache dieser eben zu finden. Sie geben konkrete Einblicke, wie Paul beispielsweise von einem Olympioniken zum Mitgründer einer solchen Brand gekommen ist. André, wie er sozusagen von dem Creative-Bereich sozusagen als Geschäftsführer das Ganze übernommen hat. Das ist ein mega spannendes Gespräch geworden, was einfach coole Gründerstory, aber auch sozusagen den Inhalt und Mehrwert sozusagen mit sich bringt. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Paul und dem André von Styleholz. Freut mich, dass ihr da seid. Hi.
Grüß euch.
Hi, servus. Vielen, vielen Dank für eure Anreise. Mich freut es auf jeden Fall auch heute sehr, dass wir es geschafft haben. Wir haben lange dran gearbeitet. Ich glaube schon zum Ende des letzten Jahres haben wir sozusagen schon uns überlegt, wie wir das sozusagen gestalten können. Dass es jetzt geklappt hat, freut uns auf jeden Fall umso mehr. Auch wenn man sagen muss, der Anfang eurer Geschichte hier in Köln, der ist eigentlich nicht so gut. Vor allem für dich, Paul, wa?
Ja, wir hatten eine sehr angenehme Anreise, bis wir vom Bahnhof auf den Vorplatz gegangen sind, haben da den schönen Dom wie Tourist beobachtet und bin direkt ausgeraubt worden. Ja. Also ausgeraubt hört sich jetzt sehr extrem an, aber
Portemonnaie ist weg,
genau.
Das ist natürlich nicht schön, das ist natürlich traurig, dass Köln irgendwie euch so direkt willkommen heißen, aber die Domplatte, die bleibt ein schwieriges Pflaster in Köln. Nichtsdestotrotz, man muss sagen, dadurch habt ihr nicht sozusagen die gute Stimmung verloren, also sozusagen ihr seid hier heute reingekommen mit einem großen Lächeln und wir freuen uns heute sehr, mal eine Geschichte einzufangen, die nicht ganz klar ist. Vielleicht, um die Leute vielleicht selber einmal vorne einfach abzuholen. Ich glaube, ihr habt viel zu erzählen. Das wird eine sehr, sehr lange Geschichte heute, glaube ich. Stellt euch doch einfach mal vielleicht bei der Schwiegermama mal so ein bisschen vor, wer ihr genau seid jeweils, was ihr genau macht und wie groß vielleicht Styleholz eigentlich ist, so an Umsatz, vielleicht auch an Bestellungen, Team, aber auch eben vielleicht so ein bisschen was auch zu euch.
Ja, als ich wie wir quasi angefangen haben zu schreiben, gelesen habe, dass eine Hintergrundrecherche stattfindet, war ich schon sehr gespannt, weil ich habe natürlich ein paar von euren Podcasts kennen und habe gewusst, ihr grabt auch oft Sachen aus, die Gründer überraschen, aber ich habe auch gewusst, dass wir sehr undercover sind und dass gerade von mir eigentlich, es gibt keine Social Media Profile, man findet nichts, also war ich sehr gespannt. Und es war da wenig.
LinkedIn-Profil hast du ja trotzdem, oder?
Ja, nur. Wenn ich dort poste, dann eigentlich nur, wenn wir Probleme haben. Okay. Ich bin ja stiller Mitleser. Ja, genau. Also, ich bin der André von Styleholz. Wir haben gemeinsam das 2021 gegründet. Beziehungsweise, es hat schon ein bisschen früher angefangen, aber 2021 haben wir gegründet. Wir fertigen Wohlfühlprodukte und wollen damit quasi 10 Minuten Entspannung in den Alltag unserer Kunden bringen. Das klingt nach wenig, aber 10 Minuten am Tag sind über 60 Stunden im Jahr und die wenigsten Menschen nehmen sich so viel Zeit für sich selbst. Genau, und wir sind jetzt aktuell 6 Personen bei uns im Team. Aber ich würde sagen, lass mal Paul auch noch vorstellen.
Genau, bin der Paul. Und genau, also zum Unternehmen hast du jetzt eh schon recht viel gesagt. Sollen wir direkt reinstarten mit der Story? Oder,
wie groß ist ein Styleholz so ungefähr sozusagen an KPIs? Also am Ende wird der Podcast viel von so, ja, sag ich mal, sehr E-Commerce und monetär fokussierten Leuten gehört. Ja. Wie viel Umsatz habt ihr vielleicht letztes Jahr gemacht? Wie viele Bestellungen laufen so über den Shop? Könnt ihr da vielleicht noch so ein paar Kennzahlen geben, damit die Leute das am Anfang einordnen können? Und dann würde ich sagen, räumen wir das Feld mal ganz langsam von hinten auf.
Ja, also wir sind auf jeden Fall super transparent. Ihr könnt fragen, was wollt. Letztes Jahr haben wir abgeschlossen mit 2,7 Millionen Euro netto. Das Jahr davor mit 2,5 Millionen Euro netto. Wir haben jetzt insgesamt, seit Styleholz gibt, oder sagen wir mal, seit wir auf Shopify sind, bisher so circa 91.000 Bestellungen abgewickelt. Und letztes Jahr waren davon 39.900.
Das ist, würde ich sagen, schon mal eine gute Bank. Also nicht viele, die sozusagen auf diese 100.000 Marke zusteuern. Die wird wahrscheinlich dann sozusagen recht zeitnah fallen. Fangen wir gerne einfach vorne an. Also ich glaube, die Geschichte von Stylehold ist schon ziemlich besonders und auch so ein bisschen verwachsen irgendwie. Also irgendwie ist vielleicht nicht so der klassische Weg. Ihr kommt ja beide sozusagen aus einem Teil von Österreich, der jetzt nicht so ganz dicht besiedelt ist. Also damit fängt es irgendwie so ein bisschen an. Also vielleicht,
ich würde sagen, man hört es auch ein bisschen.
Ja, wir geben unser Bestes. Aber mach jetzt auf jeden Fall.
Wo seid ihr beispielsweise eigentlich aufgewachsen und wo erkennt ihr euch einfach vielleicht sozusagen grundsätzlich? Das ist vielleicht so ein guter Startpunkt, mit dem man heute anfangen kann.
Genau. Also wir kommen wirklich vom Land, sehr kleine Dörfer in der Nähe vom Attersee. Ich komme aus Gampern, André
aus Kaufing.
Also aus Kaufing.
Die Anreise nach Köln, mein Heimatort, 600 Personen Einwohner. Wahrscheinlich sind da in die nächsten zwei Gebäude schon mehr als 600 Personen jetzt gerade. Ist schon was anderes.
Genau, und bei der Story, wie wir uns kennengelernt haben, also wir sind weder irgendwie verwandt, Cousins, irgendwas, das war wirklich ein Zufall oder Glück, wie man es halt auch nennen mag. Und ich glaube, da müssen wir dann mit unserer Story anfangen, weil die ist wirklich recht spannend oder recht untypisch, weil ich war Mittelstreckenläufer.
Du bist eigentlich Olympionike, ne?
Jugend-Olympionike, okay. Ja. Genau. Also es gibt ja die klassischen Olympischen Spiele für die allgemeine Klasse ohne Altersbeschränkungen. Und dann gibt es die Jugend-Olympischen Spiele für alle unter 18-Jährigen. Und ich habe relativ früh gestartet mit dem Leistungssport. Bin in so ein Leistungssport-Schulmodell gegangen, wo wir bis zu 10 Mal in der Woche trainiert haben. Also da hat es auch vor der Schule Frühtrainings gegeben. Und genau, also da war ich in Linz, ist eh so eine eher größere Stadt in Österreich.
Die kennt man dann.
Die kennt man, genau. Und habe mich da im Prinzip einfach von 14 bis 18 so diesen Jugendleistungssport betrieben und war dann bei den Europameisterschaften, bei allen österreichischen Meisterschaften und eben bis hin zu den Olympischen Jugendspielen. Aber dann bei diesem Großevent gemerkt, dass das, dass ich das nicht beruflich machen möchte. Also das ist, es war eine coole Zeit, ich habe wirklich viel gelernt, viel mitgenommen, aber dass jetzt dann wirklich der Leistungssport das beruflich auszuüben, das ist dann nur mal ein anderes Level.
Es ist sehr viel High Input, Low Reward so ein bisschen, ne? Also irgendwie, also man muss den Sport schon, glaube ich, unglaublich hart lieben, dass man das sozusagen auch einen ziemlich großen Teil seiner beruflichen Laufbahn auch machen will, ne?
Genau, also beruflich ist ich glaube, es gibt einige Sportarten, die man professionell wirklich betreiben kann, wo man dann auch finanziell in gewisser Weise abgesichert ist. Also ich denke, wenn man ein guter Tennisspieler ist, Fußballspieler, man muss sagen, in der Leichtathletik, eben Mittelstreckenläufer, da ist das einzige Modell, das Sinn macht. Es gibt es in Deutschland, glaube ich, auch zum Beispiel der Heeressport oder Polizeisport, wo man wirklich dann bei der Polizei oder beim Bundesheer eine fixe Anstellung hat. Aber jetzt rein vom Sport, aber wenn man wirklich auf Weltniveau ist, kann man nicht leben. Und bei mir ist es so, dass wir einen Familienbetrieb für Holztechnik in vierter Generation betreiben. Und für mich war eigentlich dann sehr schnell klar, dass ich in diese Richtung weitergehen möchte. Wie gesagt, wir haben einen Betrieb für Holztechnik. Und da war für mich relativ schnell klar, ich möchte da mit einsteigen, aber nicht im klassischen Sinne. Also ich wollte dann einfach jetzt sagen, okay, ich bin jetzt im Betrieb und führe das einfach so weiter, wie es schon immer war, weil wir sind im Zulieferbereich und wir haben da einige Kunden, die wir wirklich seit Jahrzehnten beliefern. Und es ist aber ein Problem, nämlich wenn wir Produktentwicklungen machen, und neue Produkte im Prinzip mit unseren Kunden. Jetzt muss ich nochmal.
Kein Scheiß. Wir sind sehr nervös.
Ja,
wir sind das ist unser erster Podcast.
Ja, kein Problem. Es ist Wahnsinn. Hier sind nur wir beide im Raum.
Also. Genau. Also, wir haben, wie gesagt, einige Artikel, die wir eben und einige Kunden, mit denen wir seit langer Zeit zusammenarbeiten. Und immer, wenn wir aber neue Produktentwicklungen machen, läuft es bis zu einem gewissen Punkt sehr gut. Und wenn sich halt dann eine Produktentwicklung etabliert, dann tendieren viele Kunden dazu, dass man jetzt sagt, okay, man will jetzt nur mal die Kostenstruktur optimieren und vergibt es einfach ins Ausland.
Das heißt, es geht von Österreich nach China oder irgendwie in den Osten rein.
Genau. Ja, meistens eher so Tschechei, Polen, ja, ja. Ins europäische Ausland, aber es ist trotzdem der Standort Österreich, verliert quasi immer dann, wenn ein Produkt sich bewährt und die Stückzahlen größer werden.
Genau. Und da war für mich halt klar, dass die einzige Lösung, dass man dem entgegenwirkt, ist, dass man eben ein eigenes Produkt entwickelt oder ein eigenes Produktportfolio, das man halt über eine eigene Marke vertreibt. Weil dann hat man im Prinzip diese Entscheidung selbst in der Hand und kann auch, wenn ein Produkt sich etabliert und ein größeres Stückzahl dann benötigt werden durch das, kann man sich dafür aktiv entscheiden, okay, man möchte es wirklich in Österreich lassen, in unserem Familienbetrieb. Und das war halt mehr oder weniger der Weg, wie ich mich in den Betrieb einbringen wollte.
Und dann muss man ja sagen, also wir müssen jetzt sozusagen die Knoten so ein bisschen zusammenführen, weil sozusagen die Idee kam ja dann sozusagen, glaube ich, eher eigentlich von dir. Also sozusagen dein Hintergrund ist ja eigentlich eher, du hast ja sozusagen auch mal woanders gearbeitet und sozusagen die Grundidee von Styleholz ist ja eigentlich sehr krass aus einem Problem in deinem alten Job entstanden und irgendwo in dieser Geschichte müsst ihr euch dann ja irgendwie kennengelernt haben, oder?
Ja, genau. Also das war so, ich habe in einer Werbeagentur gelernt, ich war dann dort da weiter angestellt, ich war dann am Schluss in der Art-Direktion dort in der Werbeagentur und war gerade so am Sprung in die Selbstständigkeit. Also ich wollte quasi im grafischen Bereich mich selbstständig machen und Paul, sein Familienbetrieb, hat da gerade in dem Bereich einfach wen gesucht und der Paul hat einen Sponsor gehabt, das war ein Steuerberater und dieser Steuerberater ist gleichzeitig freiwilliger Rettungssanitäter gewesen und ich bin auch freiwilliger Rettungssanitäter nebenbei und wir sind gemeinsam in Dienst gefahren und der hat uns quasi so irgendwie connected und ich bin dann einfach zum Paul heimgefahren, wir haben uns am Abend in der Wohnung zusammengesetzt und haben halt da so kleine Plakate und so durchbesprochen, aber es ist ein relativ langer Abend geworden. Und wir haben auch so ein bisschen über unsere Vergangenheit gesprochen und der Paul hat halt einen sportlichen Hintergrund. Und ich war relativ viel im alpinen Bereich unterwegs, war da so sehr sportlich.
Skifahrer oder so Wanderer?
Nein, Skifahren tatsächlich eher weniger, da bin ich sehr schlecht. Da muss der Paul jetzt auch lachen, weil wir schon gemeinsam Skifahren waren. Aber ich war viel so Eisklettern, Alpinklettern und so. Krass. Aber ich habe dann einfach gemerkt, so quasi mit dem Schritt in die Selbstständigkeit oder halt auch schon in der Art-Direktion, die Tage in die Berge sind immer weniger geworden, die Tage, wo man sich aktiv mit seinem Körper oder seinem Wohlbefinden beschäftigt, werden immer weniger. Man macht quasi nichts mehr außer am Schreibtisch sitzen. Und du nimmst da zwar immer so, gerade am Jahresanfang, machst so deine Vorsätze, ja, komm, mindestens eine Stunde Sport am Tag, das klappt sowieso nicht. Und dann, okay, mindestens dreimal Sport in der Woche, das klappt nicht. Also immer diese Routinen, so, die man sich vornimmt, die funktionieren nicht. Und irgendwann war halt dann so der Gedanke, ja okay, eigentlich muss man nicht Routinen schaffen und sie denen anpassen, sondern man muss Routinen schaffen, die sie in den Alltag integrieren. Und da haben wir dann eben so, der Paul hat das Problem gehabt, okay, er braucht ein Produkt, das man fertigen kann. Und ich habe so den Gedanken gehabt, ja okay, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir Routinen in den Alltag integrieren. Und Holz ist ein sehr schöner Rohstoff, wenn du solche Produkte quasi aus Holz fertigst, ist es schon was anderes, wie wenn die quasi irgendwie aus Plastik sind, was dann eher versteckst. Sondern wir wollten das halt quasi als Einrichtungsgegenstände, die aber quasi die einladen, dich zu bewegen. Und wir haben ja da relativ am Anfang auch mit einem breiteren Produktportfolio gestartet, haben einfach alle möglichen Fitnessprodukte aus Holz gefertigt und haben dann erst später gelernt, okay, vielleicht braucht man als Unternehmen auch ein bisschen einen stärkeren Fokus und es hilft gar nicht, wenn du einfach mal viel Produkte ausknallst. Genau, aber zu dem, wie wir unseren Weg gefunden haben, kommen wir sicher dann später noch.
Ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Lass uns da gerne noch eine Sekunde bleiben. Also am Anfang muss man sich vorstellen, irgendwie, ihr habt sozusagen, war eher so ein, vielleicht so eine Art Dienstleisterverhältnis oder sozusagen dann irgendwie ihr, und du fängst vielleicht noch bei denen an zu arbeiten. Wann war denn so irgendwie das erste, dieser erste Aha-Moment oder Wow-Moment, so, ey, okay, das könnte vielleicht das Produkt sein? Weil sozusagen nur wenn man jetzt vielleicht sozusagen zusammenarbeiten möchte und sich gut versteht oder das ein anderes Verhältnis ist, ist ja sozusagen der Weg zu, okay, ich mache jetzt irgendwie, wir bauen jetzt zusammen irgendwie eine Company auf und das ist sozusagen das Produkt. Wie habt ihr sozusagen den Switch hinbekommen oder was war so der Urknall, sage ich mal, zu sagen, okay, also wir haben die Produkte jetzt, die stehen jetzt sozusagen hier hinten, wir haben heute, wurden schon reich beschenkt, nochmal vielen Dank, aber vielen Dank. Produkte sind ja sehr, sehr besonders, also wir haben sozusagen auch den Effekt direkt gespürt. Wann war denn so der erste Moment, wo ihr sagt, okay, Da habt ihr irgendwie drüber gesprochen und gesagt, ey, sollen wir da nicht irgendwie eine Company zusammen draus bauen? Das könnte wirklich aktiv das Produkt sein. Wie war so wirklich so die Execution der Idee, sage ich jetzt einfach mal?
Ja, also wirklich im ganz Kleinen hat es Ende 2019 gestartet. GmbH-Gründung war dann 2021. Es war am Anfang eben wirklich nur so mehr oder weniger ein Hobby nebenbei. Also
aber wenn du dann beispielsweise gesagt hast, du bist dann irgendwie hingegangen und hast gesagt, okay, ich überlege mir jetzt mal einen Faszienstab, den vielleicht nicht jeder kennt, und den rolle ich mir über den Oberschenkel und dann baue ich noch irgendwie was für einen Fuß, sozusagen so wie.
Ja, nein, das für einen Fuß hat es tatsächlich am Anfang noch gar nicht gegeben. Der Paul hat halt Faszientraining war für ihn als Läufer schon Teil von seinem Alltag quasi. Von daher ist schon mal die Idee mit dem Faszienstab gekommen und dann haben wir halt noch so Liegestützgriffe, Springseil, Bauchmuskeltrainer. Das waren eher die Produkte am Anfang. Also wir sind eher nur in Richtung Training gegangen. So Massage war damals für uns noch gar nicht so am Schirm. Sondern da wollte man eher nur sagen, okay, in Richtung, gar nicht so, heute sind wir ja in Richtung Entspannung unterwegs. Damals haben wir eher nur gesagt, okay, wir schauen, dass man 10 Minuten Seilspringen zum Beispiel in den Alltag integriert. Da sind wir dann eher erst später davon weggegangen. Aber tatsächlich war dieses Zusammenfinden echt relativ unkompliziert. Also wir haben vom ersten Moment an gewusst, okay, keiner kann das ohne den anderen, weil wir sind wirklich so unterschiedliche Menschen, die sich aber nicht abstoßend unterschiedlich, sondern so perfekt ergänzend unterschiedlich. Und selbst die Verhandlungen, ja, wie damals in die GmbH auf 70-30, nein, machen wir 50-50, okay, eingegangen zum Notar 50-50 unterschrieben. Das hat da nicht irgendwie, es war von Anfang an einfach so alles komplett eine perfekte Ergänzung da.
Vor allen Dingen, weil es ja auch eigentlich ein krasser Altersunterschied ist. Wenn es Ende 2019 war, warst du Paul ja 18?
Genau, oder, also ich bin wirklich
gerade 18 geworden oder so.
Sehr, also, sehr früh gestartet, ja.
Und dann warst du ja trotzdem 7 Jahre älter, also irgendwie 25 oder so. Das muss dann ja auch trotzdem erstmal irgendwie auch matchen, ne?
Ja, ich glaube, ich fühle mich immer 5 Jahre mindestens jünger, als ich eigentlich bin.
Ja. Und ich hier dann ein paar Jahre älter und dann passt es wieder perfekt.
War schon cool. Wie sieht denn das vielleicht so ein bisschen sozusagen, also wann wurde denn so vielleicht so ein bisschen so einfach, um so die Wachstumsjourney vielleicht so ein bisschen zu verstehen? Also klar, ihr habt dann eine Firma gegründet, aber wir haben eben auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, so, also Ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Ich habe nur sozusagen Maschinenbau-Hintergrund vielleicht irgendwo sozusagen ganz entfernt. Das heißt sozusagen alles, worüber wir eben so gesprochen haben in der Produktion und sowas, das ist halt irgendwie auch jetzt nicht ganz unverständlich für mich. Also ich kann das irgendwie schon so ein bisschen relaten. Das heißt, ich weiß auch irgendwie so, wie schwer es eigentlich ist, da dann irgendwie erstmal ein Produkt zu empfinden und dann irgendwie auch sozusagen irgendwie systematisch gute Stückzahlen irgendwie aufzubauen, die halt irgendwie Sinn ergeben. Man will ja jetzt ja auch nicht irgendwie der Sohn vom Chef sein, sage ich jetzt mal, der da irgendwie mit einer komischen, irren Idee mit seinem Freund da irgendwie, mit seinem Kollegen irgendwie auf einmal sagt, hi, wir hauen uns jetzt hier rein. Wie kann man sich denn vielleicht sozusagen dann auch wirklich so die erste Execution vorstellen sozusagen von der Idee? War das dann einfach so, dass ihr gesagt habt, okay, wir produzieren jetzt irgendwie mal 100 Stück davon, du bist dann rausgegangen im Marketing. Wie waren so ein bisschen so
Tatsächlich am Anfang bin nicht ich rausgegangen, sondern, also wir sind wirklich, ich glaube, so naiv wie wir startet selten jemand. Also ich habe sowieso noch überhaupt keine unternehmerische Erfahrung gehabt. Paul, seine Familie zwar eine gewisse unternehmerische Erfahrung, aber klassischer Handel und E-Commerce war damals ja noch nicht einmal am Schirm. Also irgendwie ein eigenes Produkt, da hat keiner gewusst, worauf wir uns einlassen. Und damals war es wirklich so, wir sind in die Werkstatt rausgegangen, wir haben irgendwas zusammengeschustert. Dann ist der Paul mit seinem Opel Corsa zum Intersport gefahren und hat gesagt, hey, gib mir das verkaufen. Ja. Also, vielleicht kannst du da die eine oder andere Anekdote erzählen.
Die Story ist, glaube ich, wirklich eigentlich legendär, weil, wie gesagt, mein Papa war sehr offen für die Idee, dass man eigene Produkte entwickelt. Und so die ersten paar Muster waren eigentlich relativ schnell umgesetzt, weil wir haben gesagt, okay, das ist ein Produkt, das ist jetzt keine komplette Neuerfindung, aber wir können wirklich einige Dinge optimieren, verbessern in Bezug auf Material, auf Design, auf Funktionalität definitiv. Und wir haben dann, wie gesagt, die ersten Muster gefertigt, dann einmal die erste Miniserie, also wirklich 100 Stück sind da gar nicht weit weg davon. Das ist zum Glück in unserem Betrieb, weil wir Nischen sehr gut bedienen können, sind kleine Stückzahlen jetzt kein Problem. Also langfristig sollen es natürlich dann schon relevantere Stückzahlen sein, aber so zum Start war das eigentlich kein Thema und es ist von meinem Papa sehr gut unterstützt worden. Und dann war es wirklich so, wie der andere schon gesagt hat, ich habe damals mein erstes Auto, Opel Corsa, und für uns war der einfachste Weg, dass man Produkte verkauft, einfach mal zu den regionalen Sportgeschäften hinfahren. Also das ist ein Intersport, ein Gigasport, ein Sport 2000. Wir haben auch so, ich habe auch so Bandagisten, Sanitätshäuser besucht. Da habe ich gedacht, okay, die haben schon einige Massage- und Faszienprodukte, da könnte es ja auch hinpassen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also zumindest im ersten Moment haben einfach diese Geschäfte gesagt, okay, das Produkt ist cool, die Story ist cool. Ich glaube, die haben das einfach toll gefunden, dass ein 18-Jähriger mit seinem Opel Corsa daherkommt und hat jetzt da ein Produkt, das er da verkaufen möchte. Und die haben das unterstützt und das waren die ersten Umsätze. Und es waren jetzt, wenn man es mit heute vergleicht, ganz, ganz geringe Stückzahlen. Aber es war zumindest einmal so die Basis, dass man sagt, auf der kann man mal die erste etwas größere Serie machen, das Produkt ein bisschen weiterentwickeln. Und dann hat sich das sehr rasant entwickelt.
Das war damals dann quasi so, Marketing war damals halt nur so, ja, wir machen Produktverpackungen, wir machen ein bisschen Plakate und Flyer für den Handel.
Und das hast du alles gemacht wahrscheinlich, ne?
Genau. Und wir haben halt, nebenbei habe ich einen mini-kleinen WordPress-Online-Shop bastelt. Da sind 5 Pakete in der Woche vielleicht verschickt worden, da haben wir mit Hand die Labels geschrieben und so. Also das war für uns absolut kein Fokus. Wir haben gedacht, Sporthandel, da geht was, weil wenn man mal beim Intersport gelistet ist, das ist ja riesig. Genau so. Und so ist dann quasi auch die Firma Kettler Sport auf uns aufmerksam worden nach einer gewissen Zeit und die haben uns gefragt, also die waren halt auch gerade in so einer Rebranding-Phase und die haben uns gefragt, ob wir für sie Produkte aus Holz fertigen können, so Kleinfitnessgeräte. Und wir, immer noch völlig naiv, boah, das ist die Chance, hey, 12.000 Produkte, wir sollen das herstellen. Wir waren zu dem Zeitpunkt 2 Gründer und auch Angestellte, die 5 Stunden in der Woche oder so da waren. Natürlich fertigen wir jetzt 12.000 Produkte. Angebot geschrieben, wirklich für das komplette Paket, also Produktdesign, Produktentwicklung, Verpackungsdesign, Anleitung schreiben, wirklich von Anfang bis zum Schluss haben wir denen alles angeboten. Angebot ist unterschrieben worden, wir fertigen das. Dann haben wir gesagt, ja natürlich, dass wir das jetzt stemmen können, müssen wir ein bisschen größer werden. Dann haben wir quasi ein Büro angemietet, haben die GmbH gegründet und nur Vollzeitmitarbeiterin eingestellt und haben halt angefangen, dass wir das herstellen. Und long story short, geplant waren ungefähr so 6 Monate für den Auftrag. Dauert hat es, glaube ich, 1,5 Jahre bis zur Fertigstellung. War jetzt grundsätzlich kein Problem, weil wir haben mit Zwischenlieferungen das alles gemacht. Aber spätestens nach 6 Monaten haben wir gewusst, okay, wir haben uns so krass verkalkuliert, weil wir halt keine Ahnung gehabt haben, was 12.000 Stück bedeutet. Wir werden mit einem riesen Verlust aus diesem Auftrag rausgehen.
Also es war maximal unprofitabel,
oder? Maximal. Und das halt, obwohl das Unternehmen damals noch keine Rücklagen oder sowas gehabt haben. Aber wir haben halt auch gesagt, naja, welche Art von Mensch wollen wir sein? Wir stehen da jetzt zu unserem Wort. Wir sagen nicht, okay, das geht nicht weiter, gehen in die Insolvenz oder sonst was, sondern wir haben diesen Auftrag durchgezogen. Wir haben das wirklich perfekt geliefert. Es war... Wir haben das gut zu Ende gebracht, aber trotzdem sind wir am Ende da gestanden. Wir haben da jetzt quasi ein Büro, also oder mehr oder weniger eine Lagerfläche mit 280 Quadratmeter angemietet. Wir haben mittlerweile quasi eine Vollzeitmitarbeiterin und eine Teilzeitmitarbeiterin. Ich habe meinen Job gekündigt gehabt, der Paul war da drinnen, wir haben eine GmbH gegründet und jetzt fallen wir quasi ins Nix, weil zu dem Zeitpunkt sind wir mitten in Corona gestanden, der Sportfachhandel war zu, unser Online-Shop hat 5 Pakete in der Woche gemacht. Weil da ist während Kettler auch kein Fokus mehr drauf geflossen. Also selbst ich bin in der Produktion gestanden. Unsere ganzen, also meine Familie hat mitgeholfen, meine Pauls Familie hat mitgeholfen, dass wir diese Produkte überhaupt herstellen können. Und dann war halt quasi so, ja okay, what's next? Wir müssen da wieder raus. Wir wollen das nicht enden lassen, sondern wir wollen das jetzt quasi als Chance nutzen, aber wir wollen nicht in diesen Zuliefer, also wir wollen nicht wieder quasi für andere Marken Produkte herstellen, sondern wir haben gesagt, okay, das machen wir nicht mehr, egal was kommt, wir nehmen nichts an, wir machen jetzt eigene Produkte und da ist die einzige Chance, wie wir uns durchsetzen können. Wir machen jetzt einen Online-Shop, da können wir unsere Geschichte erzählen, da können wir erklären, warum unsere Produkte mehr kosten als die Produkte aus China und da ist die Zukunft und da muss jetzt voller Fokus drauf fließen und so hat das dann eigentlich. Das war quasi dann, wenn wir heute sagen, wann ist Steilholz entstanden, dann war das eben dieser Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen und voller Fokus jetzt auf die eigene Marke.
Das war dann so 2022 am Anfang oder was? Oder
das Corona, war Ende, oder? Ende 2021 dann ja, sowas. Okay,
ja. Aber wenn ich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen trete oder sozusagen ich falsch informiert wurde vorab, eigentlich kam doch die Geschichte oder die Idee vom Online-Shop von deiner Oma, oder nicht? War das nicht so, oder?
Ja, nicht so direkt die Idee, aber es war, also Es ist ein familiärer Betrieb. Paul, seine Oma und sein Opa wohnen über der Produktion. Und das ist ja quasi so. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine eigenen Büros gehabt. Jetzt bin ich da irgendwo immer mit dem Laptop herumgesessen und Paul, seine Oma, kommt quasi täglich mit einem selbstgebackenen Kuchen und bringt er den. Und
ich wollte gerade sagen, hat dir Kaffee gebracht, aber das passt ja dann perfekt rein.
Ja, und schaut halt, dass jeder versorgt ist. Und damals war dann so der Gedanke, also da hat schon so ein bisschen der Shift stattgefunden, okay, junge sportliche Personen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, da haben wir gedacht, am Anfang ist unsere Zielgruppe, das funktioniert nicht so recht. Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Ja, das sind ältere Personen, die sich so ein Produkt auch leisten können, die Wert auf eine Produktion in Österreich legen. Und dann war halt die Frage, wie erreichen wir eigentlich Paul, seine Oma? Die geht nicht in einen Intersport. Sie ist jetzt vielleicht auch nicht der klassische Online-Shop-Kunde, aber mit einem Online-Shop sind wir zumindest schon deutlich näher dran. Und unsere ältesten Kunden im Online-Shop sind deutlich über 80. Also man darf das nicht unterschätzen. Auch ältere Personen haben heutzutage einen guten Zugang zum Internet. Und genau so ist das quasi entstanden.
Verrückt. Das heißt, am Anfang hattet ihr auch quasi den Fokus einfach darauf, dich sozusagen selber zu beliefern im Moment. Also wahrscheinlich so Leistungssportler, Herren, junges Alter und nachher dann aber irgendwie gemerkt, okay, eigentlich sind irgendwie Frauen wahrscheinlich dann auch mit dem Produktportfolio-Wechsel auf Entspannung irgendwie die viel sinnvollere Zielgruppe, oder?
Genau, also am Anfang haben wir da nichts getestet. Es war einfach für uns logisch, okay, wir waren selber jung, wir waren selber sportlich, wir haben sie doch die Produkte, die passen perfekt für junge Sportler. Und wir haben, kann ich mich erinnern, damals eine bekannte Sportlerin, die bei mir in der Trainingsgruppe war, die haben wir als Model hergenommen. Recht athletisch, junge Frau. Aber das ist im Prinzip für die jetzige Zielgruppe überhaupt nicht ansprechend.
Ja.
Und da haben wir dann aber zum Glück relativ schnell bemerkt, okay, wir müssen da eine andere Zielgruppe bespielen. Ja.
Gab es denn da schon quasi den Fokus auf Entspannungsprodukte oder war das da noch so Fitness?
Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also jetzt wird mich jeder Marketer steinigen, aber damals war nur so der Gedanke, wir werden das Apple für Holzprodukte. So wie es, glaube ich, jeder am Anfang denkt, ich werde das Apple von XY.
Ja.
Genau, nein, da waren eben auch noch Fitnessprodukte und so und unsere Werbungen waren immer so möglichst weiß und halt hohe Qualität und nur minimalistische Texteinblendungen. Und so haben wir halt gedacht, funktioniert das, weil wenn das alles schön ausschaut, dann kauft das schon jemand von UGC oder sowas, haben wir damals noch überhaupt keine Ahnung gehabt.
Bevor wir vielleicht sozusagen gleich auch ein bisschen sozusagen tiefer in diese Marketing-Story von euch eintauchen, weil ich glaube, die ist auch noch sehr, sehr interessant und wie man da sozusagen iteriert, fand ich es eigentlich immer ziemlich interessant und da würde ich gerne so ein bisschen so hinterfragen oder kann auch sein, dass es gar kein Thema ist für euch, aber sozusagen der Markt der Faszienrolle an sich beispielsweise, das ist ja eigentlich ein Markt, der ja schon irgendwie sehr preissensitiv ist beispielsweise, also ich würde sagen spätestens irgendwie so ein Black Roll hat irgendwie jeder die Faszienrolle irgendwie auf den Schirm bekommen und die kostet dann irgendwie 7 Euro auf Amazon. War das irgendwie am Anfang irgendwie ein Thema, was ihr euch angeguckt habt, hey, wie ist irgendwie der Wettbewerb überhaupt gestaltet? Habt ihr dann irgendwie gesagt, okay, eben weil der Wettbewerb irgendwie eher auf Plastik setzt, seht ihr da eure Chance oder habt ihr einfach irgendwie so ein bisschen einfach gesagt, fuck it, bulletproof, einfach, ich gehe da jetzt rein, weil ich das Produkt einfach zu geil finde, aber habt ihr euch irgendwie so ein bisschen so auch mit der Marktgrund Voraussetzungen so ein bisschen auseinandergesetzt oder war das nie ein Thema?
Vor allen Dingen, weil Black Roll ja auch irgendwie einfach der Name für Faszienrollen geworden ist.
Mhm. So. Hast du eine Faszienrolle? Nee, ich habe eine Black Roll.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Also wir haben ja nie gedacht, dass da irgendwas Großes draus entsteht. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, zu einem Zeitpunkt, da haben wir schon 3 Mitarbeiter gehabt, habe ich immer nur gedacht, wenn wir irgendwann mal 30.000 Euro Monatsumsatz schaffen, dann haben wir es geschafft. Wirklich, so waren damals die Gedanken. Da habe ich mir gedacht, ja, passt, dann kann ich mal so circa 1.000 Euro im Monat auszahlen, von dem kann ich schon leben. Mit 30.000 Euro Monatsumsatz, dann sind wir durch. Also, es hat keine große Marktanalyse oder sowas gegeben, weil wir haben ja nicht gedacht, dass was Großes draus entsteht, sondern wir haben einfach gedacht, hey, cool, wir können das jetzt produzieren. Ja. Wir sind ja nur 2 Personen, mehr oder weniger, da muss ja nicht so viel dabei rumkommen. Und wenn wir sagen, dass das in Österreich produziert ist und voll nachhaltig, dann werden die Leute schon verstehen, dass das 3-fache kostet. War damals halt nicht so, aber so waren halt am Anfang nur die Gedanken. Also wir haben... Der Paul hat gesagt, er hat sogar einen Businessplan geschrieben, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber
ich denke,
wir haben solche Sachen nicht gemacht.
Zusammenfassend kann man wirklich sagen, wir sind da komplett blauäugig reingestartet. Also dass wir das Produkt entwickeln und die ersten Stückchen am Markt bringen, das war für uns einfach so zugänglich.
weil die halt die Möglichkeit mit der
wir haben da nichts irgendwie hatte, sourcen müssen, keinen Lieferanten suchen, sondern einfach gesagt, ja. Hey, das Produkt, wie gesagt, ich damals durch den Leistungssport, der andere auch durch seine Outdoor-Aktivitäten, für uns war das immer ein Thema und wir haben gesagt, so ein Produkt, das gefällt uns gut, das war interessant und haben einfach das mal gemacht, einfach mal produziert, ein paar Stück. Keine Zielgruppenanalyse, nicht über die Preisgestaltung nach, sondern gesagt, okay, das kostet uns und der Preis, ja, der wird schon irgendwie passen. Dadurch, dass wir halt von Anfang an, also die ersten Verkäufe über Händler stattgefunden haben, hat auch natürlich die Händlermarge drin Platz haben müssen in der Kalkulation. Also wirklich absolut unprofessionell, einfach mal gestartet und alles andere hat sich dann einfach entwickelt. Aber so blauäugig, wie wir gestartet sind, ich glaube, jedem anderen wird das Genick brechen. Ja.
Also. Aber eben dieser Shift so zur Entspannung und wie können wir uns eigentlich durchsetzen? Ich meine, das klingt jetzt so easy, so ja, wir sind als Kettler aus und haben gesagt, jetzt machen wir einen Online-Shop. In Wirklichkeit waren das schon ein paar Wochen und es waren harte Wochen, wo wir wirklich oft benannt gesessen sind. Und ich glaube, also so Depri-Stimmung musst du erstmal ausweiten, wie da war wirklich so, ja, was machen wir jetzt? Wir sind beim Paul seiner Familie quasi verschuldet, weil die sind halt auch für die Produktion, für die Kettler-Produkte ein bisschen in Vorleistung gegangen. wir wollen das einfach nicht, wie kommen wir da wieder raus? Und dann war halt so eben, dann war so diese Eingebung mit Paul seiner Oma, wie erreichen wir die eigentlich? Und so ein paar Kundenbewertungen haben wir in unserem WordPress-Shop damals ja schon gehabt. Und dann haben wir die mal gelesen. Und dann haben wir herausgefunden, okay, die klassische Faszienrolle, die musst du am Boden benutzen. Du brauchst häufig eine gute Körperspannung und belastest quasi diese Rolle mit deinem Körpergewicht. Und dabei entstehen auch gewisse Schmerzen. Für unsere Zielgruppe, wie wir damals gedacht haben, für diese Sportler, die sind muskulös, die halten was aus, die haben eh eine gute Körperspannung. Die brauchen unser Produkt gar nicht so unbedingt. Aber wir haben dann herausgefunden, Menschen, die im Alltag entspannen wollen, so eine Frau, die vielleicht 45 ist, die sich am Abend ein bisschen was Gutes tun will, die eben genau diese 10 Minuten Entspannung im Alltag sucht, für die war unser Produkt perfekt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir noch einen Versuch. Wir haben das iPhone genommen, wir haben damals noch nicht mehr gewusst, dass es UGC gibt, aber wir haben einfach gesagt, wir filmen jetzt Paul, seine Mama, wie die unser Produkt benutzt und wie sie erzählt, dass sie sich jetzt so viel leichter damit tut. Und in diesem Monat haben wir plötzlich 100.000 Euro Umsatz gemacht. Mit dieser einen Werbeanzeige, die dann anderthalb Jahre lang, glaube ich, gelaufen ist. Einfach nur dieses eine Video. Und da haben wir dann gesagt, okay, in diese Richtung wird es gehen.
Mhm. Finde ich gut. Du sagst, perfekter Punkt, oder?
Hat deine Mama dann irgendwas dafür bekommen? Oder einfach nur ein nettes Dankeschön?
Ein ganz, ganz nettes Dankeschön.
Und ein lebenslanges Abo auf unsere Produkte.
Ja, aber man muss natürlich sagen, wenn man es richtig recherchiert hat, deine Familie ist ja sozusagen auch an der Styleholz sozusagen mit beteiligt, also irgendwie sozusagen. Deine Mutter wird sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen freuen, wenn Styleholz gut läuft.
Die freut sich auf jeden Fall, nicht unbedingt, glaube ich, wegen einem finanziellen Aspekt, sondern einfach wirklich, dass sie unser Herzensprojekt so entwickelt. Ja, und man merkt, dass wir in dem Projekt wirklich aufgängen und sich selbst verwirklichen. Das ist schon, ich glaube, das ist für Eltern wirklich das Schönste.
Auf jeden Fall.
Ja, man muss echt sagen, Paul, seine Familie. Ich habe vorher, war Unternehmertum für mich ja immer so, also ich war Angestellter, Unternehmer sind quasi die Bösen, weil die wollen uns Angestellten immer was wegnehmen. So ist die Vorstellung. Und wenn jemand quasi ein Millionenunternehmen leitet, dann ist das jemand im Anzug, der sitzt sicher in Köln und nicht bei uns irgendwo in Gampern oder sonst was. Und
klaut Paul dann noch die Brieftasche, ne?
Ja, ja, das ist vielleicht kein Millionenunternehmer. Nein, aber Paul seine Familie kennenzulernen, dann, das hat auch mein Bild von Unternehmertum sehr verändert, weil der Paul sein Papa steht mir auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite. Also heutzutage ist ja so, dass einfach sehr viel Last vom Unternehmerischen auf mir lastet quasi, weil mit E-Commerce wird das halt Ganze irgendwann einmal auch sehr marketinglastig und sehr davon abhängig. Quasi bei uns ist jetzt die Aufteilung so, dass Paul ist für die Produktion zuständig und für unsere Handelspartner. Er führt quasi unser internes Team, wo wir die Produkte herstellen und verbocken und versenden. Also bei uns ist ja wirklich sogar Logistik, machen wir nur in-house. Und bei mir ist dann eben Marketing, Unternehmensstrategie, Finanzen und so weiter. Und Paul, sein Dad, ist da einfach immer wieder so sehr für mich da mit Rat und Tat, weil der halt da schon einfach schon ein bisschen länger das macht. Und ich habe halt noch nicht so die Zyklen durchgemacht, wenn es einmal nach unten geht, dass man da ruhig quasi bleibt. Nicht sofort ausflippen und jetzt ist alles vorbei, sondern dass das ganz normal ist und dass dann auch wieder bergauf geht. Und da muss man echt eine Lanze brechen. Mir hätte glaube ich, nicht jeder so aufgenommen, weil der hätte auch sagen können, ja, komm, das ist jetzt irgendein externer Virus an der Produktionsbetrieb. Aber war absolut nicht so und
ja, es ist wirklich ein, also die Struktur, die wir jetzt haben, wie man schon gesagt haben, es sind zwar zwei getrennte Firmen, aber so eng miteinander verbunden und eben nicht nur zusammen beteiligt, sondern die ganze Produktentwicklung, die ganze Wertschöpfung, die wir über die zwei Firmen abbilden, das ist schon eine besondere Konstellation, die es, glaube ich, im E-Commerce so überhaupt nicht gibt, dass aus einem Familienbetrieb, wo wir wirklich vom Materialeinkauf bei regionale Holzhändler und Sägewerke bis zum fertigen Produkt, das wir an den Endkunden direkt verschicken.
Die ganze Wertschöpfung.
Die ganze Wertschöpfung, intern, also da würde ich glaube ich wirklich darauf wetten, dass es wenige gibt, die das so abbilden.
Vor allem und
auf
das so einem, sind wir schon stolz. In so einem Produktbereich, ne? Also genau. Das ist ja, glaube ich, nochmal so das deutlich Besondere.
Ja, genau. Und wenn du jetzt auch schaust, wir sind jetzt Styleholz, sind 6 Personen. 5 von diesen Personen sind zuständig für Produktmontage, Paketversand, Produktverpackung und eine Person ist zuständig für Marketing. Jeder E-Commercer würde sagen, wenn du 6 Personen hast, dann ist das ein Gründer, keine Ahnung, Content Manager, ein Media Buyer, ja. Creative Strategist und Logistik, lagerst aus, Produktion, kaufst zu. Aber bei uns ist das halt irgendwie so komplett von der anderen Seite aufgerollt.
Ich glaube, wieder einfach auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, da haben wir zwei heute auch nochmal drüber gesprochen, einfach nicht nur das Produkt sollte irgendwie nachhaltig sein, sondern generell wir als Unternehmen und wie wir unternehmerisch denken. Weil natürlich wäre es vielleicht aus finanzieller Sicht ab einem gewissen Level interessanter, dass man die Logistik vergibt und die Montage vergibt. Nur unser Ziel war immer, dass wir einfach ein gutes Unternehmen aufbauen mit Substanz, mit einem tollen Team, mit dem wir auch durch dick und dünn gingen, weil, wie der André gesagt hat, es gibt Höhen und Tiefen und auch wenn es mal schlechter läuft, halten wir das Team zusammen und ich glaube, das macht es auch wirklich dann aus.
Dann lass uns doch mal an dem Punkt, bevor wir dann sofort ins Marketing nochmal ein bisschen genauer einsteigen, überleiten zu einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Beide grinsen.
Wir haben gewusst, dass die Frage kommt und wir haben lang drüber nachgedacht, weil ich habe so jetzt...
Ja, das ist ja auch eine lange Autofahrt.
Ja. Im E-Commerce-Space ist man tatsächlich
kann auch nicht Kindheit so wirklich sein, ne?
Eingefallen. Also. Und ich wollte sagen, Robert Mark Lehmann, ich weiß nicht, den kennt man jetzt vielleicht oder kennt man nicht, aber der macht sehr viel für Tiere und das ist...
YouTube auch sehr...
Ja, genau, ist einfach ein Mensch, den ich gern kennenlernen würde. Aber wir haben uns gedacht, das muss ein bisschen an Bezug zu dem ganzen Thema haben. Und auf der Fahrt daher, wir sind als kleines E-Commerce-Unternehmen sehr stark von Meta-Ads abhängig. Und da haben wir, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hoffentlich keine Probleme mehr. Aber jetzt in dem Moment, wo wir da sitzen, gerade massive Probleme, weil unser Account sehr stark eingeschränkt worden ist durch einen, meiner Meinung nach, Fehler bei Meta. Aber wir haben dann gesagt, wir würden uns gern mit dem Markt zusammensitzen und dieses Problem so schnell wie möglich klären.
Das ist gut. Der wird das schnell in den Griff gehen, glaube ich.
Das ist schon cool. Also eine Antwort für beide, oder was? Ihr habt doch,
ja, also
jetzt, könnt jeder auch sozusagen eigene Antworten finden.
Also wirklich jetzt im Moment Mark Zuckerberg, weil es einfach wirklich, das Problem ist aktuell so präsent und... wie gesagt, als E-Commerce-Unternehmen hängt jetzt wirklich sehr viel an dieser Entscheidung, wie wir einkategorisiert werden und wir hoffen, dass wir das möglichst schnell in den Griff bekommen und da war er sicher ein sehr guter Ansprechpartner, ja.
Und privat, wer ist es bei dir, privat?
Ach, schwierig, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ich habe dann auch nicht gewusst, muss die Person aktuell am Leben sein?
Kann oder ist sein. Es,
ja. Schwierig.
Ich kannst du jegliche Person aussuchen, die würde in 5 Minuten hier bereitstehen?
Ja, also ich hab vom André mal ein Buch bekommen, vom Ray Dalio. Und weil wir jetzt eben gerade wieder eine Phase haben, wo es nicht ganz so einfach ist, eben auch durch dieses Problem, er hat im Prinzip das Prinzip von Zyklen recht gut erklärt. es gibt immer Höhen und Tiefen und die sind auch unvermeidbar, also wirtschaftlich, privat. Und war mir sicher sehr interessant, mit ihm über so Dinge zu sprechen, weil er, glaube ich, schon sehr, sehr viele von diesen Zyklen durchgemacht hat. Und ich glaube, da kann man recht viel mitnehmen.
Ja, finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall zwei gute Calls.
Werbung in eigener Sache. Wie bei Appsgeld, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appsgeld.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Wenn wir uns so ein bisschen so dann mal so ins Marketing von Styleholz werfen und irgendwie auch so ein bisschen konkreter werden, wie ihr vielleicht sozusagen auch irgendwie Kunden akquiriert und wie das Marketing bei euch aussieht, wo fängt die Geschichte vielleicht so ein bisschen an? Also wenn man eins über euch rausgefunden hat, dann ist es einfach so, dass euch eins weitergeholfen hat, das ist Fokus, also starker Fokus irgendwie aufs Produkt, starker Fokus irgendwie auf die Zielgruppe. Angefangen hat es ja wahrscheinlich mit einem starken Fokus aufs Produkt. Also am Anfang wolltet ihr eher so ein bisschen so ja, das Apple der Holzprodukte sein. Das hätte dann wahrscheinlich alles irgendwie bedeuten können. Der Fokus.
Das ist auch krass, wie oft man das hört, muss ich also. Ja, eben, ich habe da drüber nachgedacht und jeder zweite Gründer sagt das irgendwie. Naja, ja, stimmt. Sorry, mach weiter.
War halt so ein bisschen sozusagen die Frage, wann habt ihr sozusagen das erste Mal gemerkt, dass ihr euch sozusagen erstens beim Produkt fokussieren müsst und wie sehr hat euch das sozusagen auch weitergeholfen sozusagen in dem weiteren Wachstum?
Ja, so dass wir uns beim Produkt fokussieren müssen, das ist eigentlich daraus entstanden, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt keine Cross-Sales. Eine Person, die sich einen Faszienstab zur Entspannung kauft, die braucht keine Liegestützgriffe. Also diese Produkte, diese Fitnessprodukte, die sind gleich mal...
Meine Mutter braucht keine, da hast du recht.
Ja, eben. Nicht mal ich brauche welche,
weil
ich
brauche keine Liegestütze. Ich denke, Mama, falls das hörst, du brauchst keine.
Sebastian braucht vielleicht welche, aber der macht auch schon eher, braucht schon mehr Gewichte. Also da haben wir dann mal gesagt, okay, Fitness wird flach fallen, wir konzentrieren uns jetzt auf Entspannung und Massage und haben dann eher geschaut, dass wir in diesem Bereich Produkte weiterentwickeln. Das heißt, wir haben da schon mal gesagt, okay, der Fokus in Zukunft ist einfach, wir wollen 10 Minuten Entspannung in den Alltag von unseren Kunden bringen, was auch immer das heißt. Das sind nicht immer physische Produkte, da wollen wir in diesem Jahr mehr in Videokurse zum Beispiel gehen. Einfach, dass man da noch eine gewisse Routine bei unseren Kunden aufbaut und die wirklich an die Hand mitnimmt. Aber da haben wir schon mal gesagt, okay, Fokus muss auf Entspannung. Und dann so grundsätzlich im Marketing muss ich sagen, dass es nach außen so wirkt, als wären wir sehr fokussiert, finde ich spannend. Ich glaube, von außen wirken immer alle Unternehmen sehr strukturiert und geplant. Für mich fühlt sie sich nämlich tatsächlich nicht so an. Also wir haben 2023 ein wirklich starkes Jahr hingelegt, eben mit einem Wachstum von 999.000 Euro Jahresumsatz auf 2,5 Millionen. Das war ein großer Sprung für uns.
Ihr habt genau 999.000 gemacht?
999.000 und 175 Euro. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir versucht haben, noch irgendwo diesen 800 Euro zu...
Ich habe Bescheid gesagt, jetzt für mein Geld mal irgendwie noch 100 Faszien rollen
bestellen. Weihnachtsgeschenke, keine Ahnung.
Aber ja, grundsätzlich, dann war einfach der Sprung auf 2,5 Millionen und ich habe Marketing immer nur komplett allein gemacht und Fokus war da wirklich absolut überhaupt nicht da, weil wenn du E-Mail-Marketing, Facebook-Marketing, Google-Marketing und dann kommen nur 17 shiny Objects, ich brauche jetzt nur Pinterest und dann brauche ich nur TikTok. Nein, TikTok lassen wir lieber weg, weil das nutze ich selber auch nicht. Und also Fokus war da überhaupt nicht da und das war dann eben auch 2024, wollten wir... Wir haben eben diesen starken Sprung gehabt und ich habe gedacht, okay, das kriege ich hin, dass das so weitergeht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir dann immer wieder mal so kleine Zusammenarbeiten für Meta-Ads mit reingenommen, die was wir halt da ein bisschen unterstützt haben quasi in der Erstellung von Creatives. Aber 2024 kann man das Wachstum dann nicht so fortsetzen können. Und da merke ich jetzt eben auch, okay, ich bin jetzt eindeutig das Bottleneck der Firma, weil wir haben unsere Produktion und so weiter, unsere Prozesse. Bei mir ist immer viel zu viel Zeit, glaube ich, in diese Prozessoptimierung intern in der Produktion und so geflossen und wenig in die Weiterentwicklung vom Marketing-Team. Und jetzt bin ich da halt allein und so halt quasi Marketing für, unser Ziel waren 5 Millionen, das haben wir wirklich sehr weit verfehlt, auf die 4 stellen. Und ja, da haben wir gemerkt, okay, da, wir müssen da jetzt auch den Fokus schärfer setzen. Wir brauchen eben entweder Inhouse-Team oder unser, eben wie gesagt, bei unserem Land, so ein Inhouse-Team zu finden, ist eher schwierig. Deshalb, wir werden eher in die Richtung gehen, mit guten Agenturen zusammenarbeiten. Aber wir wollen uns da jetzt auch auf weniger Sachen gleichzeitig machen, aber dafür bei diesen wenigen Dingen jetzt einfach nur weiter optimieren. Da eine Person auf jeden Fall nur zu uns ins Team holen, die mir ein bisschen unterstützt und dann mit Agenturen einfach mit diesem engen Fokus, den wir jetzt gesetzt haben, in 2025 da uns wieder ein bisschen besser aufstellen.
Was war denn so ein bisschen so, also ich finde dieses Wachstum von irgendwie einer knappen Million auf 2,5 ist ja schon irgendwie 150%, das finde ich schon irgendwie ziemlich beeindruckend, da irgendwie erstmal hinzukommen. Wichtig dahin zu kommen, also wir versuchen auch immer so ein bisschen Mehrwert mitzugeben, war ja auf jeden Fall auch so ein bisschen so, dass ihr eigentlich festgestellt habt, eure Zielgruppe ist eigentlich eine ganz andere und als ihr vielleicht am Anfang irgendwie angenommen habt. Also irgendwie auch die Fokussierung auf sozusagen diese Frau mittleren Alters, die halt sozusagen die Entspannung sucht, war ja auf jeden Fall einer der wichtigsten Hebel, die ihr getätigt habt. Wie bist du da so ein bisschen vorgegangen, das auch zu finden? Also wie hat man dann irgendwie sozusagen auch in den Ads irgendwie den Switch bekommen, sozusagen eher auf die Entspannung zu gehen als auf Sport? Und wie hat man sozusagen eher nicht vielleicht Marvin und mich angesprochen, sondern eher wirklich meine Mutter oder eure Mütter und Marvins Mutter? Wie wichtig war das sozusagen im Gesamtkonstrukt für das Wachstum und wie bist du da vorgegangen?
Oder war es halt einfach nur der Zufall mit dem Video von der Mutter von Paul?
Ja, tatsächlich. Ich glaube immer relativ wenig so, also die meisten Menschen sagen, ja, nein, ihr steckt so viel Arbeit ein und so weiter. Das ist alles wegen euch. Ich glaube doch relativ viel an Zufall und Glück, weil man, ja, natürlich mit Arbeit schaffst du eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Glück eintritt, sage ich mal, oder Zufall. Aber das, ja, ich habe damals einfach die Bewertungen gelesen und habe gesagt, okay, wir probieren jetzt diesen einen Shot mit dem iPhone-Video und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dass es dann so funktioniert hat, ich meine, jeder weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ein Winner UGC Creative zu finden. Und dass es dieses eine Video, da hat es nicht einmal Hook-Varianten gegeben, sondern es war wirklich nur ein einziges Video. Und dass das funktioniert und dass uns das nochmal so viel Hoffnung gibt, dass wir sagen, okay, wir machen da was draus, das war schon auch ein bisschen Glück, würde ich sagen.
Was ich mich gefragt habe, warum spielt ihr dann, liegt es an der Zielgruppe, die Story von dir vielleicht nicht nochmal ein bisschen mehr, weil wenn man so deinen Namen sucht, findet man glaube ich 17 Artikel, wo halt irgendwie steht vom Jugendolympioniken zum Unternehmer oder so und dann noch mit irgendwie eigenes Problem, was gelöst wird, eigene Produktion, kann man ja glaube ich sehr viel marketingmäßig da rausholen. Ist es dann einfach nur, weil das halt in der Zielgruppe sozusagen nicht so gut angekommen ist oder habt ihr das überhaupt ausgetestet?
Oder bist du eigentlich das Bottleneck wegen deiner Zeit?
Ja, das Problem ist, wir filmen Video, also wir schreiben ein Skript, wir filmen Videos, wir schneiden Videos. Und jetzt sage ich wir und damit meine ich mich. Ja. Und da war es natürlich immer einfacher, wenn man sagt, okay, man arbeitet ein bisschen mit UGC-Videos, weil dann fällt zumindest schon mal das Filmen weg. Und dann muss es nur schneiden und denen halt ein Skript schreiben. Aber gerade zu Weihnachten und Black Friday machen wir dann doch immer Founder-Ads und die haben richtig gut funktioniert. Und das war auch was ich jetzt einfach ins Jahr 2025 mitnehme. Wir müssen die Arbeit da reinstecken. Es hilft nichts, wenn ich 17 andere Sachen mache, wenn Founder-Ads vielleicht wieder ein großer Hebel für uns wären. Und wir haben jetzt auch ein kleines Videostudio bei uns im Büro aufgebaut und 2025 werden wir auf jeden Fall mehr vor der Kamera stehen.
Ich bin gespannt. Also ihr seid auf jeden Fall prädestiniert dafür. Also finde ich eine gute Sache. Was ich ziemlich spannend finde, ihr habt ja das im ersten Teil schon so ein bisschen angesprochen, ist so ein bisschen so das Thema Nachhaltigkeit. Also man muss ja schon sagen, also ihr fahrt hier mit dem Hybridauto hin und ihr fahrt dann auch sozusagen mit dem Zug in die Stadt. Das ist sehr, sehr löblich. Also sozusagen, ihr lebt es halt auch wirklich richtig. Grundsätzlich ist es natürlich immer recht schwierig, so die Nachhaltigkeit von einem Produkt auch irgendwie sozusagen bei der Zielgruppe irgendwie verständlich zu machen, glaube ich. Also viele denken irgendwie im ersten Schritt, das ist irgendwie der Grund, warum die Leute ein Produkt kaufen, was vielleicht, ich weiß nicht, 200% teurer ist beispielsweise. Ihr werdet aber wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass das eigentlich ziemlich schwierig ist, vor allem wenn die Zielgruppe jetzt vielleicht nicht irgendwie, weiß nicht, über 50 ist und dafür sehr sensibilisiert wurde, sage ich jetzt einfach mal. Also bei uns oder bei vielen Leuten in einem jüngeren Alter wird das halt wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum viele Leute kaufen. War das irgendwie so eine kleine Überraschung für euch, als ihr das irgendwie festgestellt habt, oder habt ihr das irgendwie hinbekommen, das trotzdem bei euch zu platzieren, dass es sozusagen als absoluter USP wahrgenommen wird?
Na, als absoluter USP würde ich nicht sagen. Also mir persönlich als Mensch ist Nachhaltigkeit einfach sehr wichtig, und darum habe ich immer gesagt, okay, in erster Linie bin und bleibe ich trotzdem der Mensch, der ich bin, und wenn ich schon ein Unternehmen aufbaue, dann kann das Unternehmen nicht gegen meine eigenen Werte stehen. Also darum ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall immer ein großer Part bei uns. Aber jetzt ist halt so, wenn du von vielen Unternehmen diese Nachhaltigkeitsseite, die ja jeder hat, liest, dann glaubt man da, okay, die retten die Welt eigentlich schon allein. Und da ist uns ein bisschen Bodenständigkeit auch wichtig. Also wir allein können die Welt nicht retten, aber uns sind halt eben, da kann der Paul ein bisschen was zu unseren Lieferanten und so weiter erzählen. Wir machen halt das, was wir können, in dem Ausmaß, wie wir es jetzt in unserer Größe bewirken können. Aber wir kaufen jetzt nicht irgendwie CO2-Zertifikate, damit wir ein fiktiv klimaneutrales Unternehmen sind oder so, sondern es muss schon eine echte Nachhaltigkeit dann dahinter stecken.
Aber ist sozusagen, bespielt ihr das auch aktiv sozusagen auf dem Shop, in der Werbung sozusagen? Wird das sozusagen von der Zielgruppe auch sozusagen angenommen, oder wie ist sozusagen die Kommunikation von diesem?
Ja, das war auch ein gewisses Learning. Also da war auch am Anfang eben der Gedanke, okay, wenn jetzt mache ich so eine Static, da ist ein schöner Void im Hintergrund und dann schreibe ich hier die Faszienrolle aus Holz und dann ist das Argument genug. Jetzt wird jeder Marketer da draußen sagen, na, du musst immer als Erster den Vorteil für den Kunden, Nachhaltigkeit ist kein Vorteil. Und so haben wir das Learning dann auch gemacht. Nachhaltigkeit ist ein tolles zweites Argument. Aber das erste Argument ist doch immer dann die einfache Anwendung und der echte Benefit, den der Kunde so quasi direkt für sich hat. Aber gerade auch wenn man eben jetzt, heute haben wir glaube ich über 25.000 Bewertungen im Shop, und da merkt man einfach schon, okay, unsere Kunden sind aber die, denen dann schon als zweites Argument wichtig ist, dass das ein regionaler Produzent ist und dass das Material Holz ist und dass man weiß, wo das herkommt. Und es ist halt nicht so, dass wir auftreten und sagen, wir sind die nachhaltige Faszienrolle, aber es ist halt immer so ein bisschen quasi, das, an zweiter Stelle ist das quasi immer ein Argument für uns dann.
Aber ist euch bewusst, dass 25.000 Kundenbewertungen von 100.000 Bestellungen sehr viel sind? Also, dass alleine 1:4 ist quasi ein verrücktes Verhältnis, das zeichnet sich ja dann wahrscheinlich auch dadurch aus, dass Leute das halt so sehr feiern und gerne sozusagen das nachhaltige Produkt oder das für sie einfache Produkt verwenden.
Ja, also wir haben zum Beispiel auch bei uns im Büro eine riesen Pinnwand, da druckt man Kundenbewertungen aus und die werden dann an die Wand gepinnt. Und der Shane von Reviews.io, wo wir Kunde sind, der war ja schon bei euch. Und spätestens als der sie persönlich bei mir gemeldet hat und gefragt hat, hey, wie fragt sie eigentlich um Bewertungen? Solche Statistiken sehen wir eigentlich bei niemandem. Und der hat dann auch so eine kleine Case Study aus uns gemacht. Da war mir dann schon bewusst, dass unsere Kunden echt überzeugt von uns sind. Ich meine, die meisten, wir denken jetzt, wir haben eine super hohe Wiederkäuferrate, wenn die Kunden so überzeugt sind. Da müssen wir nur ein bisschen unser Produktportfolio optimieren, weil man kauft ein Produkt mit lebenslanger Garantie halt nicht unbedingt zweimal. Aber da setzen wir einfach immer auf sehr viel Persönlichkeit. Also wirklich, wir machen jetzt keine irgendwelche Incentives, die manche ja machen, die man eigentlich nicht geben darf, so schreib eine Bewertung und du kriegst dann 50-Euro-Gutschein oder so, sondern wir bitten einfach sehr persönlich darum, dass uns das als kleines Unternehmen hilft mit einer kleinen Nachricht von uns, und ja, scheint
gut zu funktionieren.
Es ist immer wieder schön zu sehen, weil im Alltag lässt man sich, glaube ich, von negativen Bewertungen, von Kritik oder von Problemen immer so sehr schnell vereinnehmen, aber dass die positiven Erfahrungen, die wir da draußen schaffen, das ist echt immer wieder eine große Motivation.
Wie, um dich vielleicht auch nochmal ein bisschen mit einzubinden in das Gespräch, auch wenn es jetzt krass marketinglastig ist, wie achtet ihr denn in der Produktion darauf, dass die Sachen vielleicht immer einen krassen Qualitätsstandard haben, gute Nachhaltigkeitsstandards, auch wieder ein gutes Wort, und dass halt da sozusagen dauerhaft alles gewährleistet ist? Ist das einfach, weil es Familienunternehmen, vierte Generation, ist schon so immer so gewesen, oder?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen, weil wir jetzt ja vorher über Nachhaltigkeit geredet haben. Also es fängt bei uns im Prinzip an, beim Materialeinkauf. Also wir kaufen unser Material wirklich bei regionalen Händlern ein. Also das sind jetzt, und da geht es uns gar nicht darum, dass der Händler jetzt irgendwie eine Zertifizierung hat, sondern das sind oft wirklich kleine Forstbetriebe, kleine Sägewerke, kleine Händler, wirklich aus der Umgebung. Die, also nachhaltiger geht es im Prinzip nicht. Also der fährt das mit dem Traktor, das Holz zu uns, wir lagern das und wir trocknen das Holz auch selbst. Und da fängt eben, da überschneidet sich immer Thema Nachhaltigkeit und Qualitätsanspruch. Weil wenn wir das Material schon wirklich regional zukaufen, das dann selbst trocknen, selbst einlagern, der Prozess dauert wirklich Jahre, dass das also wirklich vom Holzeinkauf bis zum Trocknen, Einlagern, Verarbeiten. Und da können wir einfach diesen ganzen Prozess selbst abbilden und die Qualität in diesem ganzen Prozess sichern.
Ja.
Und das ist im Prinzip, glaube ich, auch das Geheimnis, dass bei uns die Nachhaltigkeit wirklich von der Regionalität kommt und nicht über irgendeinen Ausgleich, über ein Zertifikat. Und dadurch, dass wir eben das Ganze so regional abbilden, auch im ganzen Produktionsprozess die Qualität sichern können.
Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also
ja, sehr, sehr geil. Da kann man halt auch dazu sagen, wie gesagt, wir fertigen unsere Produkte und verpacken unsere Produkte selber. Das heißt, jedes Produkt, das bei uns rausgeht, hat ja bei uns jemand in der Hand gehabt. Das ist nicht so, da ist irgendwo ein Container angekommen und ich schaue mir vielleicht 10 stichprobenartig an, ob die Qualität stimmt. Sondern jedes Produkt wird ja von uns selber oder mittlerweile von unseren Mitarbeitern eben selber montiert und verpackt. Und da legen wir einfach so einen extremen Wert auf Qualitätskontrolle. Und wenn da wirklich ein minimaler optischer Fehler ist, dann bieten wir das bei uns im Shop als B-Ware an. Aber bei der A-Ware wollen wir wirklich für die maximal beste Qualität, die man aus Holz außerholen kann, stehen. Und mittlerweile sind unsere Mitarbeiter schon nur genauer als wir selber. Also oft sage ich dann, warum ist das B-Ware? Und dann, ja, siehst du nicht diesen Punkt da? Ah, ja, okay. Ja.
Also es ist wirklich bei uns im Familienbetrieb schon. Also wir stängern für Qualität, durch das heben wir uns ab und durch das können wir diese Nische, in der wir sind, auch bedienen. Und dann kommen diese Komponenten, die wirklich schon durch eine sehr, sehr genaue Qualitätskontrolle durchgegangen sind, kommen dann zu uns. Wir montieren dann jedes Produkt nur per Hand. Und beim Montieren wird das Produkt kontrolliert, beim Verpacken wird das Produkt kontrolliert. Das heißt, es geht durch so viele Hände und durch so viele Augen, dass wirklich jeder achtet drauf. Also ich würde wirklich sagen, die Produkte, die bei uns als A-Ware rausgängen, sind wirklich makellos. Und selbst die B-Ware-Produkte, würde ich mir behaupten, dass der absolute Großteil keinen Fehler finden würde. Weil er nicht aus solchen wahrnimmt.
Wir wollen da jetzt keine Konkurrenz dissen, aber wir machen schon manchmal so Amazon-Probekäufe und das wäre bei uns KB-Ware.
Finde ich eigentlich einen geilen Punkt. Wie sieht denn das vielleicht dann so ein bisschen damit aus? Also ihr werdet es ja auch irgendwie mitbekommen haben, es ist immer schwieriger, Kunden zu gewinnen. Irgendwie das Frontend-Offer muss irgendwie auch ganz cool sein. Irgendwie man muss irgendwie ein gutes Ökosystem an Produkten irgendwie auch mit sich bringen. Wie ist denn vielleicht so ein bisschen so der Ausblick für euch? Also wie bringt ihr sozusagen Styleholz jetzt weiter? Was sind so die nächsten Steps? Wir haben da eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Könnt ihr so ein bisschen sozusagen, was kann man so die nächsten 12 bis 24 Monate erwarten? Wie sieht es vielleicht so unternehmensscope-mäßig aus? Und was für Produkte vielleicht bringt ihr noch raus? Oder wie seht ihr sozusagen auch diese Produktdebatte?
Ja, also auch wenn ich heute schon deutlich anders über das denke, was möglich ist, uns ist, glaube ich, auch heute nur bewusst, wir werden kein Hyperscaling-E-Commerce. Wir haben eine gewisse Decke, weil die breite Masse gibt nicht das Dreifache aus, wenn es das gleiche Produkt aus China für $10 gibt und unsere so halt 60 kostet. Also wir wissen, wir werden nicht riesengroß, aber trotzdem ist jetzt auf jeden Fall der Plan dieses Jahr, wir wollen unser Produktportfolio mit wieder einer zweiten Produktkategorie, die aber wirklich sehr ähnlich zu der bestehenden ist, ergänzen. Wir wollen eben nur jemanden mit einer Heilmasseurin, sagen wir jetzt gerade im Gespräch, zu uns ins Team holen und dann eben quasi mit Videos so Routinen schaffen, die unsere Kunden begleiten. Wir haben mittlerweile auch ein Massageöl, das in Österreich für uns produziert wird. Da sind wir jetzt dann am Freitag wieder beim Produzenten und wollen uns auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und wir wollen auf jeden Fall unser Produktportfolio ein bisschen vergrößern, damit wir unseren Kunden quasi auch die Chance geben, dass sie ein zweites Mal bei uns einkaufen. Genau, und in diese Richtung wird es jetzt einfach erstmal weitergehen. Und ja, sonst vielleicht, was bei uns immer nur am quasi am Whiteboard steht, ist einfach, dass wir mal diese Amazon-Lücke schließen müssen zum Beispiel, weil wir generieren dort mit unserem Markennamen ein Suchvolumen, aber wir sind dort halt dann nicht vertreten. Ja, natürlich wird dann die günstige Konkurrenz gekauft, die teilweise sogar unseren Markennamen im Titel verwendet. Also da wollen wir auf jeden Fall auch schauen, dass wir uns einfach dort auch ein bisschen positionieren. Ja, aber sonst einfach dieses Jahr auf jeden Fall weg von den Shiny Objects, wirklich die Basics nochmal ordentlich ausarbeiten, und ich glaube, dann haben wir schon nur ein gewisses Potenzial, aber wir wollen nicht riesengroß werden, sondern wir wollen einfach unseren Kunden da gute Produkte bieten und ja, das lieber ein bisschen, sage ich mal, sauber und ordentlich funktionierend umsetzen, statt dass wir jetzt einfach irgendwie blind weiter dem Wachstum weiter nachlaufen.
Agreed, oder was?
Stimmt es?
Absolut agreed, ja. Absolut agreed. Würdet ihr das eigentlich sozusagen als Vorteil oder als Nachteil einschätzen, dass ihr sozusagen, ich sage jetzt mal einfach, so weit weg von sozusagen diesen ganzen E-Commerce-Hochbogen lebt? Weil das finde ich eigentlich einen recht spannenden Punkt, den du gerade gesagt hast, sozusagen. Also nirgendwo kann man sich ja wahrscheinlich besser irgendwie ablenken von Shiny Objects, wenn man halt sozusagen irgendwie einfach ganz weit weg ist vom Geschehen, sage ich jetzt einfach mal. Klar, LinkedIn ist da irgendwie jetzt sozusagen nochmal irgendwie eine andere Welt, da kriegt man das immer hin. Aber es ist ja nicht so, dass ihr... Also es soll jetzt gar nicht blöd anhören, aber dass ihr irgendwie die Möglichkeit habt, irgendwie jede Woche auf irgendein E-Commerce-Event zu gehen, wo ihr sozusagen den nächsten heißen Scheiß von irgendeinem anderen Gründer sozusagen ans Ohr geschmissen bekommt, wo ihr denkt, okay, ist das jetzt was für mich? Ist das für euch, würdet ihr sagen, ist das eher ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil? Oder wie seht ihr das irgendwie als, ja, seht ihr das als Vorteil oder als Nachteil? Gut, dass ich die Frage nochmal wiederhole, aber eins zu eins genauso, wie ich sie gerade gestellt habe.
Also,
das ist auch ein
Clip. Also wir waren auf jeden Fall mega froh über diese Einladung, weil einfach diese Chance, jemanden aus dem E-Commerce-Business mal persönlich kennenzulernen, jetzt dann nachher vielleicht gemeinsam essen gehen, sich da mal ein bisschen austauschen und sehen, hey, sind meine Gedanken eigentlich realistisch? Wie geht's anderen? Weil ihr habt ja da einen gewissen Einblick in andere Unternehmen. Das ist schon extrem wertvoll für uns. Und du hast jetzt LinkedIn angesprochen. LinkedIn kann ich, selbst wenn mein Dorf nur 10 Einwohner hätte, hätte ich Internetempfang und kann auf LinkedIn zugreifen.
In Österreich ja, in Deutschland scheinbar nicht.
Ja, das habe ich auch gemerkt auf der Autobahnfahrt, dass da der Empfang habe ich sehe. Aber dieser LinkedIn-Startup-Bubble, das ist halt schon was ganz Besonderes, wo du als junger Gründer schon oft denkst, okay, eigentlich mache ich alles verkehrt, ich fahre immer nur keinen Porsche, ich fahre nur einen Skoda, das läuft sowieso nicht. Und da muss man auch erstmal damit zurechtkommen. Und da ist mir auch ganz wichtig, wenn mittlerweile wenden sich halt auch manche an uns, dass ich da eine gewisse Bodenständigkeit vermitteln kann und sage, hey, es muss nicht alles von Anfang an perfekt laufen. Jedes Unternehmen da draußen läuft vermutlich ständig gegen die Wand, aber das zwang es halt nach außen nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich glaube, ein bisschen mehr Austausch wird uns schon gut da. Weil sonst ist man sehr oft mit seinen Gedanken allein, und gerade wenn es dann ein bisschen schwieriger läuft, ist das, wenn halt dann keiner da ist, der aus dem E-Commerce-Space kommt und sagt, hey, komm, es geht wieder bergauf, dann braucht man da, glaube ich, schon ein gewisses Netzwerk. Aber ansonsten, in Köln wird man dafür überfallen, drum ziehe ich das Dorf lieber doch vor.
Fairer Punkt. Und du?
Ja, ich denke, ich habe da einfach auch sehr viel von meinem Papa mitgekriegt, so wie es der andere vorher auch gesagt hat. Für uns war es einfach immer wichtig, dass wir am Boden bleiben, dass wir Unternehmen mit Substanz aufbauen. Und ich denke, das vernachlässigen extrem viele Leute, die gründen. Also die gründen nur, eben weil sie sich die Rolex, weil sie den Porsche so schnell wie möglich irgendwie leisten wollen. Nur ich denke mir halt, Wenn man sofort immer alles aus dem Unternehmen ausschüttet, nicht mehr in die Zukunft investiert, nicht mehr Rücklagen aufbaut, ja, dann, wenn es halt mal schlechter läuft, geht man halt in die Insolvenz oder entlastet Mitarbeiter, ist eh egal. Und uns ist eben nicht egal. Also wir wollen auch in schlechten Zeiten mit unserem Team das durchdrucken. Ich denke, wir denken durch das einfach auch viel langfristiger, durch das, dass einfach, ja, wieder gewisse Werte irgendwie auch vermittelt gekriegt haben und nicht nur in dieser E-Commerce-Bubble drin sind, so schnell wie möglich wachsen, um jeden Preis. Ich glaube, wir denken einfach ein bisschen anders, und trotzdem gebe ich dem André auch recht, ein bisschen Austausch würde nicht schaden, aber auf der anderen Seite kann man nicht wirklich sagen. Ich glaube, so wie es ist genau richtig, Und über LinkedIn kriegen wir eh einiges mit, aber wie ich es immer mitkriege, LinkedIn ist so eine ganz toxische Bubble. Also auch das ist nicht immer positiv. Also man muss, es ist wie es ist und ich glaube, es ist gut so. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Also,
das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, um zur zweiten Frage zu kommen, die wir im Podcast gerade stellen, weil ihr es irgendwie schon perfekt eingeleitet habt. Was war denn der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?
Puh, beste Ratschlag. Schwierig. André, hast du
Ende 2023, in dem Jahr haben wir 2,5 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht. Wir haben uns beide unsere persönlichen Fixkosten heute halt aus dem Unternehmen ausgezahlt. Und wie gesagt, Wachstum von 1 Million auf 2,5 Millionen, ganz allein im Marketing. In dem Jahr habe ich weder meine Freundin hat mich viel gesehen, noch sonst irgendwer. Ich bin einfach nur am Schreibtisch gesessen. Und am Ende von dem Jahr hat Paul sein Papa gesagt, also ich wollte immer ein Rennradl aus Carbon haben, aber ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Und Paul sein Papa hat gesagt, schau, was ihr geschaffen habt, nimm dir jetzt einfach diese 4.000 Euro aus dem Unternehmen und kauf dir das Radl. Tritt einmal ein bisschen Druck und tu auch was für die selben. Und ich glaube, das war so der wichtigste Rat, den ich gekriegt habe. Du kannst nicht immer 100% geben. Du musst auch wieder mal für einen gewissen Ausgleich schaffen. Das mache ich heute immer noch nicht perfekt, glaube ich. Aber ich arbeite dran und ich glaube, das war ein sehr wichtiger Rat, weil sonst... Es ist eben ein Marathon und kein Sprint und ich habe gedacht, ich kann ein Sprinttempo durchziehen.
Ja.
Fair play.
Gab es bei dir irgendwas?
Schwierige Frage tatsächlich, ja. Weil die letzten Jahre einfach so viel passiert ist und es hat so viele gute Ratschläge gegeben, aber
kann auch sonst aus dem Sportbereich oder sein, ne? Also wenn du nichts hast, musst du auch nichts sagen.
Ja, ich überlege gerade wirklich, weil
irgendwas muss dir in den Kopf
gekommen sein. Es kommt vielleicht wirklich aus dem Sportbereich, weil ich habe mein Trainer war wirklich sehr streng, er hat von uns, wie gesagt, ich war dort 15, 16, 17 und wir haben 10-mal die Woche trainiert und schwierig, das jetzt so zu formulieren, dass es nicht irgendwie wie abgehoben klingt oder sowas, aber er hat immer zu mir gesagt, es ist ganz egal, wie viel Mühe du dir gibst und wie bemüht du bist, wie gut du trainiert hast, am Ende zählt dann irgendwie doch dann nur das Ergebnis oder die Zeit, die dann am Ende dasteht. Weil am Ende des Tages interessiert es keinen, wenn er die Ergebnisse von den Olympischen Spielen anschaut, ob es dir an dem Tag gut gegangen ist oder schlecht gegangen ist oder du nervös warst und deswegen deine Leistung nicht abgerufen hast. Das heißt, das hat mich ziemlich geprägt. Ich weiß nicht, ob die Aussage jetzt wirklich so positiv ist, aber ich habe einfach mitgenommen, nur wenn man sich bemüht und sein Bestes gibt, heißt das nicht, dass das automatisch der Weg zum Erfolg ist. Also ziemlich harte Aussage eigentlich, wenn man das mit 15, 16 eintrichtert kriegt, aber hat mich schon ziemlich geprägt.
Vor allen Dingen führt das ja auch dazu, dass du dir wahrscheinlich selber im ersten Moment nochmal mehr Druck machst, aber wenn man sich dann vielleicht mal zurücknimmt. Deswegen,
ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt so positiv oder negativ ist. Ja. Es hat einfach, aber es war ziemlich prägend, weil man denkt, okay, wenn man alles gibt, wenn man gut trainiert, wenn man, egal ob es jetzt im Leistungssport ist oder im Unternehmertum, aber am Ende des Tages ist das halt keine Garantie für einen Erfolg.
Ja.
Nur wenn man das Beste gibt.
Aber dann kommt halt das wieder ins Spiel, was André irgendwie auch gesagt hat, dass irgendwie Zufall und Glück vielleicht auch noch ein bisschen damit reinspielen muss, damit du halt nicht also an dem Tag irgendwie falsch geschlafen hast oder was Schlechtes gegessen hast vorher und dann wirklich deine Leistung auf den Punkt abbringen kannst.
100%. Also, ja. Dass wir uns kennengelernt haben, das kann man nicht planen. Ja. Also das spielt auf jeden Fall Glück eine große Rolle. Und trotzdem, es ist... Es gehört einfach so viel dazu, dass das Ganze funktioniert und dass wir jetzt da stehen, wo wir sind. Und deswegen glaube ich, dass auch der Spruch von meinem Trainer damals mich ziemlich geprägt hat. Und im Endeffekt war das jetzt die letzten Jahre wirklich ein wilder Ritt. Und es ist so viel passiert, es hat so viel Ups und Downs gegeben. Aber deswegen, also der Spruch hat mich auf jeden Fall geprägt und
aber das ist, glaube ich, das spiegelt sehr stark im Unternehmertum wider. Also Du kannst so viel Arbeit einstecken, wie du willst. Du kannst 80 Stunden in der Woche 17 verschiedene Sachen machen. Wenn 16 davon falsch sind und die eine Sache, die richtig war, dann nicht mehr viel Aufmerksamkeit kriegt, dann hilft es nichts, dass du am Ende sagst, ja, ich habe doch 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Ja, du hättest da nur 10 Stunden arbeiten können, aber 10 Stunden in das Richtige stecken und das hätte funktioniert.
Also das Ergebnis zählt. Und was dahinter steht, im Endeffekt interessiert es dann keinen. Oder wenn man sich die Ergebnislisten anschaut oder die Erfolge von Athleten oder von Unternehmern, es zählt einfach das Ergebnis.
Ja. Bin ich 100% bei dir, weil man, also wir kennen es auch selber irgendwie, sobald man sich halt irgendwie sozusagen einfach accountable hält und einfach guckt sozusagen, also okay, habe ich das Ergebnis jetzt, ist das Ergebnis jetzt da oder nicht? Ja, okay, das ist sozusagen die erste wichtige Frage und die sollte ich immer zuerst beantworten und dann halt sozusagen vielleicht darüber reden, warum oder wieso nicht oder weshalb nicht, aber ich sollte mir immer auf jeden Fall eingestehen können, so habe ich das Ziel erreicht oder halt eben nicht, und das ist halt eben im Unternehmertum ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wenn ich eben sage, ich habe den Sale nicht gemacht und deswegen geht es der Firma scheiße, dann bin ich das sozusagen im ersten Schritt losgelöst von allem, was drumherum ist, wahrscheinlich erstmal schuld. Das ist einfach so, aber viele Leute kommen, glaube ich, nicht sozusagen zu diesem Punkt, sozusagen das Ergebnis an erste Stelle zu stellen und begründen es meistens dann mit sekundären Sachen, die eigentlich gar nicht so priorisiert werden sollen.
Ja, Wirtschaftslage ist schlecht, genau. Und
ja, oder aber alles andere ist, ich habe ja in meinem CRM so lange rumgearbeitet und hier, ich habe doch das alles vorbereitet sozusagen. Am Ende ist Unternehmertum Ergebnissport und bin ich zu 100%
dabei. Aber ich glaube, dass das halt wirklich den Unterschied macht. Also gibt es eben dann die Leute, die halt das dann so reflektieren und sie dann auch nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern okay, selbst wenn man alles gegeben hat und das Beste versucht hat, wenn das Ergebnis nicht das war, das für einen Erfolg braucht, dann hat es halt eben nicht gereicht. Und dann muss man schau irgendwie versuchen, dass man die Schuld nicht bei anderen sucht, sondern bei sich selbst anfangen und sagt, okay, was kann ich denn jetzt aus der Situation machen und wie kann es weitergehen? Also
ja.
100% maximale Selbstverantwortung.
Finde ich gut. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt fast 70 Minuten gesprochen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Also erstmal nochmal von mir. Ich bin sehr beeindruckt, wie ihr das da macht. Also es war jetzt, glaube ich, auch mal wirklich spannend zu hören, wie ihr auch sozusagen das ganze Unternehmen irgendwie so ein bisschen strukturiert hat, auch mal so die Geschichte irgendwie an einen Ort zu packen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ihr das da macht, irgendwie aus einem 600-Seelendorf, irgendwie aus Österreich heraus. Also sozusagen, ich bin beeindruckt von euren Produkten, von eurer Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann noch deutlich größer werden und es wird wahrscheinlich deutlich größer werden, wenn du wahrscheinlich wen an deine Seite bekommst, der dir sozusagen auf dem Weg auch noch ein bisschen weiter hilft. Ich bin sehr gespannt, das zu verfolgen. Also wir verfolgen es aus Köln auf jeden Fall ab sofort noch ein bisschen mehr. Wir hängen ja schon ein bisschen sozusagen immer in deinen LinkedIn-DMs mit drin. Also man war ja immer schon mal im Austausch. Also sozusagen, wir sind auch sehr interessiert zu gucken, was bei euch läuft. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Anreise. Das rechne ich euch sehr hoch an. Also beziehungsweise wir. Also es ist nicht selbstverständlich, dass ihr heute hier euch hingesetzt habt mit so einer Anreise und trotz Portemonnaieverlust sozusagen da den Mut nicht aufgegeben zu haben. Deswegen ich bedanke mich an dieser Stelle wirklich extrem. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht hören wir in 2 Jahren nochmal ein kleines Style-Ups-Update hier aus dem Studio in Köln. Vielen, vielen Dank.
Ebenso. Vielen
Danke.
Dank.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.